SWR aktuell, Infodate am Mittag.
Mit Christian Röhnspieß, guten Tag. Sie ist schon da, die Gaskrise, früher als viele gedacht hatten. Bundeswirtschaftsminister Habeck bezeichnet die Lage als ernst, denn die Speicher in Deutschland sind nicht mal zu 60% gefüllt. Bis zum November sollten es 90% sein. Aber Russland leitet schon jetzt deutlich weniger Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 und verweist auf technische Probleme. Der Wirtschaftsminister wirbt schon länger verstärkt fürs Energiesparen, jetzt besonders für das Einsparen von Gas. Die Industrie hat schon signalisiert, dass sie mitziehen will, wo es geht. Und da geht einiges, hat die Energieexpertin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in SWR aktuell erklärt.
Die Potenziale sind durchaus da. Und das, was Habeck hier vorschlägt, ist auch sinnvoll, dass man jetzt auch solche Auktionen macht, dass die Industrie sich bewirbt, dass man Transparenz bekommt, was können die überhaupt noch tun. Im Moment ist ja der Gasbedarf schon massiv gesunken seitens der Wirtschaft um über 10%. Da sind größere Spielräume drin. Und was im Moment in der Tat auch noch so ist, ist, dass eben noch sehr viel Gas genutzt wird zur Stromherstellung. Das ist in der Tat erstaunlich, weil Gas ja auch sehr teuer ist. Deswegen ist es in der Tat sinnvoll, dass man das reglementiert. Und insbesondere findet das ja statt in Kombination mit Strom- und Wärmeherstellung, sogenannte Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Da besser jetzt kurzfristig auf Kohle umzustellen, ist in der Tat sinnvoll, wenn auch aus Klimaschutzgründen nicht wünschenswert. Aber so ist jetzt die Situation, jetzt müssen wir eben die Fehler der Vergangenheit ausbaden.
Wie könnte man schneller mehr Gas verfügbar machen? Dazu gab es am Wochenende einen Vorschlag der FDP. Statt durch Fracking gewonnenes Gas aus dem Ausland zu importieren, sollten wir lieber selbst in Deutschland mithilfe von Fracking Gas aus Gesteinsschichten pressen. Dazu sagt die Energieexpertin des DIW.
Nein, das hilft uns derzeit sowieso gar nicht. Also nicht nur, weil es ja auch verboten ist, aber selbst wenn man es jetzt aufheben würde, sind die Potenziale überschaubar. Es ist in der Tat sehr teuer und auch riskant. Viele Länder, wo man noch Fracking macht, haben ja sehr viele Erdbebenprobleme und das wollen wir hier gar nicht erleben. Also die beste Antwort, die wir jetzt geben müssen, ist, dass wir tatsächlich von Gas schneller wegkommen, den Verbrauch drosseln und alles dafür tun, dass wir mehr Gas einsparen, gerade für den Winter.
Soweit Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Ein weiterer Vorschlag für mehr Energiesicherheit in Deutschland kommt aus der Union. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Jens Spahn hat ihn heute Morgen nochmal wiederholt. Atomkraftwerke länger laufen lassen. Das geht nicht so einfach, hat die Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, Kerstin Andrähe, im ARD-Morgenmagazin klargestellt.
Bei den Atomkraftwerken ist es ganz einfach. Da laufen noch 3 Meiler und die Betreiber dieser Meiler sagen selber, dass es erhebliche organisatorische, personelle und technische Konsequenzen hätte, jetzt die Laufzeiten weiter zu verlängern. Wir erleben aber auch eine Diskussion, dass wirklich über alles gesprochen werden muss, damit wir hier unsere Abhängigkeit reduzieren, weil am Ende geht es ja darum, die Abhängigkeit von russischem Gas zu mindern, damit wir hier auch resilienter und widerstandsfähiger werden.
Sagt Kerstin Andrähe vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Gute Nachrichten aus den Waldbrandgebieten in Ostdeutschland. Wo gestern noch starker Wind die Flammen immer wieder angefacht hat, da hat es in der Nacht angefangen zu regnen und regnet zum Teil immer noch. Das hat der Feuerwehr geholfen, die Brände rund um Treuenbrietzen weitgehend zu löschen. Und auch der rund 200 Hektar große Waldbrand in der Nähe von Belitz ist unter Kontrolle. Ivo Ziemann zum aktuellen Stand.
Die Einsatzkräfte sind jetzt dabei, mit Hilfe modernster Technik Schneisen in den Wald zu schlagen. Damit soll abgesichert werden, dass das Feuer sich nicht weiter ausbreitet, wenn es doch nochmal anfängt, richtig zu brennen. Die Polizei ist mit einem Hubschrauber mit Wärmebildkameras unterwegs, um die genaue Lage abschätzen zu können. Erst dann kann entschieden werden, ob noch im großen Umfang weiter gelöscht werden muss. Gute Nachrichten gibt es für die Anwohner von Frohnsdorf, Klausdorf, Tiefenbrunn und Teilen von Belitz. Sie dürfen in ihre Häuser und Wohnungen zurück, da derzeit keine akute Bedrohung herrscht. Landesumweltminister Axel Vogel lobte bei der Lagebesprechung die Arbeit der Einsatzkräfte, die zum Teil über 24 Stunden bei der Brandbekämpfung sind. Alle Mechanismen haben bei dieser außergewöhnlichen Lage hervorragend funktioniert, betonte der Minister.
Alle Mechanismen haben funktioniert, aber ohne den Regen wäre die Lage dort heute nicht so entspannt. Zum Teil waren es Gewitter, die geholfen haben, die Flammen zu löschen. Das, was gestern in Frankreich passiert ist, könnte man ein politisches Gewitter nennen. Bei der zweiten Runde der Parlamentswahlen ist das passiert, was ich schon in Runde 1 angedeutet hatte. Die absolute Mehrheit für das Bündnis von Präsident Macron ist weg. Nur noch 245 von insgesamt 577 Sitzen für die Liberalen. Eine kalte Dusche für den Mann, der das Land jupitergleich führen wollte und jetzt 5 Jahre lang von oben nach unten durchregieren konnte. Was das Wahlergebnis für den französischen Staatspräsidenten konkret bedeutet, erklärt unsere Korrespondentin Stefanie Markert aus Paris.
Bevor er jetzt an Inhalte denken kann, muss er tatsächlich erstmal eine Mehrheit organisieren. Er braucht einen Bündnispartner. Da denkt ja der Deutsche direkt an eine solide Koalition, die man schmiedet. Das kennt der Franzose oder die Französin so nicht. Das ist hier nicht in der politischen Kultur. Und am ehesten würden von außen betrachtet die konservativen Republikaner für solch eine Koalition in Frage kommen, weil man sich doch in vielen Punkten sehr nahe ist. Die haben das aber schon zumindest in der Mehrheit kategorisch ausgeschlossen, haben gesagt, wir werden keinerlei Verträge mit Macron unterzeichnen. Das Vertrauen ist dafür überhaupt nicht da. Allenfalls können wir uns von Fall zu Fall Allianzen vorstellen, wo wir dann bestimmte Gesetzestexte, die wir für sinnvoll erachten, mitstimmen. Aber Macron müsste ja eigentlich dafür sorgen, einen festen Partner zu bekommen, um auch eventuell ein Misstrauensvotum im Parlament überleben zu können. Das ist jetzt also alles völlig ungewiss. Und seine politischen Projekte, wie zum Beispiel die Rentenreform, stehen jetzt auf der Kippe. Das wird mühselige Kompromiss- und Verhandlungsarbeit.
Unsere Korrespondentin hat es gesagt, für eine stabile Regierungsmehrheit im Sinne einer Koalition mit dem Bündnis von Präsident Macron stehen die Konservativen nicht zur Verfügung. Wohl aber für eine Zusammenarbeit bei bestimmten Themen. Das hat der wiedergewählte Abgeordnete von Les Républicains Patrick Hetzel aus dem Elsass im Gespräch mit SWR 2 aktuell bestätigt.
Wahrscheinlich wird es nicht zu einem Bündnis kommen, sondern zu einer Diskussion. Einige Reformen müssen ja in Frankreich gemacht werden und darüber kann man natürlich diskutieren, denn das Wichtige, das sind nicht unsere Parteien, sondern die Zukunft Frankreichs und auch Europas. Ne?
Frankreichs Präsident Macron muss sich nach dem Verlust der absoluten Mehrheit im Parlament Verbündete suchen. Zumindest punktuell könnten das die bürgerlich-konservativen Républicains sein.
Fokus Südwest.
Bei einer bundesweiten Razzia wegen Hasskommentaren im Internet hat es heute mehr als 80 Durchsuchungen gegeben. Das hat die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz am Vormittag bestätigt. Armin Angele.
Allein in Nordrhein-Westfalen soll es mehr als 30 Beschuldigte geben, sagte ein Sprecher der zuständigen Behörde des Bundeslandes. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Der Einsatz wird vom Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz koordiniert und ist Ergebnis der Arbeit der Ermittlungsgruppe Hate Speech. Das Innenministerium des Landes hatte diese Gruppe nach der Tötung der beiden Polizisten im Landkreis Kusel eingerichtet. Sie soll Hasskommentaren im Internet nachgehen.
Einzelheiten zu den Durchsuchungen und der Arbeit der Ermittlungsgruppe Hate Speech wollen der rheinland-pfälzische Innenminister Lewenz und weitere Behördenvertreter am frühen Nachmittag bekannt geben. Heute vor 2 Jahren. Großeinsatz der Polizei in Stuttgart. Dutzende Jugendliche ziehen randalierend durch die Innenstadt, verletzen Polizisten, schlagen Scheiben ein, plündern Läden. Frieda Kümmerer über den Stand der Dinge 2 Jahre nach der sogenannten Stuttgarter Krawallnacht.
167 Tatverdächtige aus der Krawallnacht sind laut der Stuttgarter Staatsanwaltschaft inzwischen ermittelt worden. In 103 Verfahren sei Anklage erhoben worden, Geldstrafen wurden verhängt, aber auch Freiheitsstrafen. Um für mehr Sicherheit zu sorgen, haben Stadt und Polizei einen 10-Punkte-Plan ins Leben gerufen. An den Wochenenden sind in der Innenstadt Sozialarbeiter und Jugendliche wie die Respektlotsen oder die mobile Jugendarbeit unterwegs. Die Stadt hat mehr Personal eingesetzt, um auch abends und nachts die Polizei zu entlasten. Außerdem gibt es seit wenigen Wochen 23 Kameras in der Innenstadt, um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen.
Und sonst so?
Fehlsichtigkeit korrigieren oder sogar im Dunkeln sehen können. Dafür könnten demnächst Nanopartikel sorgen, die in die Blutbahn gespritzt werden. Bei Mäusen hat das Experiment schon funktioniert. Forscher der University of Massachusetts Medical School und der University of Science and Technology of China haben winzige Nanoantennen entwickelt. Die haben sie in die Blutbahn von Mäusen injiziert. Die Partikel haben dann die Augen der Mäuse erreicht und sich dort an den Lichtrezeptoren verankert. Durch die neu erworbene Ausstattung konnten die Tiere plötzlich sogenanntes nahes Infrarot wahrnehmen, das für sie und für den Menschen normalerweise im nicht sichtbaren Bereich liegt. Das Gehirn der Mäuse konnte die zusätzlichen Informationen ohne weiteres verarbeiten und interpretieren. Nebenwirkungen hatte die Behandlung laut der Wissenschaftler kaum. Sie glauben, dass die Technik auch beim Menschen funktionieren könnte, zum Beispiel um Sehschwächen zu behandeln und Augenkrankheiten zu heilen. Also vielleicht gibt's demnächst ein Augen-Update mit Hilfe von Nanopartikeln.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.